Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Jetzt mal Hosen runter und ganz ehrlich, wer von euch war die Tage lieber am Badesee anstatt im dunklen Kinosaal? Ja, richtig gehört, tatsächlich haben mittlerweile die ersten Lichtspielhäuser geöffnet und eine der ersten Neuerscheinungen ist die Mauritanian. Nichts zum Lachen, sondern schwere Kost erwartet uns mit diesem Justizdrama. Wir haben den Streifen sehen können und verraten euch, ob es sich lohnt, dafür das Strandtuch und das Eis in der Sonne links liegen zu lassen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Eine neue Review haben wir uns ausgesucht, liebe Leute da draußen. Der Introsprecher hatte schon gesagt, ich werde ihn trotzdem noch vorstellen und mittlerweile muss ich, glaube ich, Buch führen, wenn ich das hier weiter beibehalten möchte mit meiner Anmoderation. Ich darf euch präsentieren, auch mir gegenüber, der Morpheus zu meinem Neo. Ja, gut, oder? Rote Pille, blaue Pille. Oder der Dr. Watson zu meinem Sherlock Holmes. Passend heute mit Benedict Cumberbatch. Hallo Ronny.
Hallo Alex. Ich habe mir einfach gedacht, komm, ich lasse dich jetzt einfach mal reden. Ich unterbreche dich nicht. Hab nur so einen Hitzestöhner vorhin noch reingebracht, ne, um alle mal abzuholen. Aber sonst dachte ich, komm.
Damit Sie direkt wissen, was für Qualen wir auf uns nehmen, um wöchentlich diese Sendung rauszuproduzieren.
Ja.
Gut, du hast alles klar. Du. Danke für das Gespräch, Ronny. Und weiter geht's.
Du hast gesagt, ausgewählt, als wenn wir uns hier aus einem reichen Fundus an Material bedienen könnten, über was wir aktuell sprechen können. Ist ja noch nicht so zahlreich vertreten, muss man ja auch sagen, oder?
Na gut, wenn man jetzt in die Kinos schaut, in die Lichtspielhäuser, wie du gesagt hast, dann gebe ich dir recht.
Ja, ansonsten da ist schon ein bisschen ist ja mau, nicht so. Ne?
Ja, es ist ja nicht so, dass die Streaming-Anbieter uns hängen lassen würden.
Ja, obwohl ich fand die letzten Wochen auch, ich habe noch so dieses Versprechen von Netflix im Kopf, ne, jede Woche einen Film, was glaube ich in der Praxis auch stimmt, aber das sind jetzt nicht nur Highlights jede Woche und wir sprechen auch fast eher weniger drüber in der Update-Folge bei den Releases.
Durchaus. Richtig.
Ist ja aber auch egal. Grund zur Freude. Tatsächlich Kinos wieder offen. Abgefahren, oder?
Hier und da sind sie offen. Alles noch ein bisschen durcheinander. Schwierig, an verbindliche Informationen zu kommen. Auch online. Du hast die Erfahrung gemacht, zum Beispiel mit Nomadland, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Schaut einfach mal vorbei. Kriegt mal raus vielleicht vor Ort, ob die Kollegen da wieder aufgemacht haben, was sie sich entschieden haben, tatsächlich zu zeigen, was sie da haben im Zweifel.
Ja, genau.
Kinostarts oder Starttermine, muss man ja sagen, sind gefühlt in Deutschland aktuell Schall und Rauch.
Ja, aber tatsächlich, wir waren uns ja in der letzten Update-Folge noch unsicher, die Mauritanian, der Film, um den es heute geht, tatsächlich am 10. Juni angelaufen und zum Beispiel hier bei mir in Freiburg tatsächlich in den Kinos angekommen, auch original mit Untertiteln und wie du gerade schon angeteasert hast, gleichzeitig sehe ich dann in den jeweiligen Kinos Nomadland. 18. Woche. Und ich denke so, bitte was? Habe ich was verpasst?
Und genau, dann steht denn der soll ja eigentlich erst in 2-3 Wochen erscheinen.
1. Juli ist jetzt offiziell das Datum, aber ich glaube, die Kinos haben einfach da ihre Kinokopien schon bekommen und dachten jetzt, komm, scheißegal. Hauptsache
was soll
jetzt
der hier. Geiz?
Der eine Kinosaal, der läuft sonst nur leer. Pack mal rein, das Ding. Oscar.
Ja, wahrscheinlich der noch, der am meisten zieht.
Ja, auf gut Glück einfach gerade probieren. Aber ja, vielleicht ändern ja Leute ihre Meinung noch, wenn wir heute über die Mauritanian reden.
Genau, ist ja tatsächlich schon was länger auch verfügbar, im Rest der Welt zumindest. Spiegelt sich auch so ein bisschen, also wir haben schon viel gehört vorneweg. Ne? Es gibt auch ein relativ groß abgestimmtes IMDb-Rating und auch einen größeren Rotten Tomatoes-Score. Denn, das ist ganz lustig, ne? Es gibt ein offizielles Kino-Release in den USA, 12. Februar, was, sind wir mal ehrlich,
realistischer, interessanter, muss man ja sagen, ist der 2. März, glaube ich. Denn da kam die Nummer als Premium-VOD raus auf allen gängigen Plattformen in USA, Nordamerika und in vielen anderen Teilen der Welt, außer natürlich in Deutschland, weil müssen wir das wirklich noch dazu sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Deutschland geht in aller Regel leer aus.
Also oft zumindest. Ist ja nicht immer so.
Also was heißt leer ausgehen? Was die Terminlichkeiten betrifft. Mhm. Wir gehen vielleicht nicht komplett leer aus, aber wir sind mindestens mal hinten angestellt. Darauf können wir uns
ja
einigen.
Ja, das können wir schon sagen. Ich hatte ja damals noch oder letztes Jahr so ein bisschen die Hoffnung, als die Invisible Man dann auch relativ schnell als VOD-Premiere auf Prime rauskam.
Ja. Da dachtest du, vielleicht wird alles halb so wild,
ja,
ne?
Dass da mehr Schwung noch reinkommt. Aber
du mit deinem jugendlichen Naivität, bewahr dir das,
Ronny. Du meinst meinen unendlichen Optimismus, das wolltest du sagen.
Nee.
Ja, 10. Juni, also jetzt Deutschland, nachdem ein paar Monate vorher das Ding schon in den USA anlief. Richtig. Ja, wie wir das immer so machen, soll ich mal hier so eine kleine Synopsis vortragen, um alle abzuholen, um was es eigentlich geht?
Wenn du eine hast, dann hau mal raus.
Gerne, ich versuche mal kurz etwas den
Inhalt. Kommst du durch, ohne Mauretanien zu sagen? Oder wird die Synopsis ein Trinkspiel?
Könnte sein, lass dich überraschen. Ich fange mal an. Tief brennen sich die Anschläge vom 11. September im Jahre 2001 in das emotionale und gesellschaftliche Gedächtnis der USA. Umso kompromissloser startet die US-Regierung eine Jagd nach den Drahtziehern. Der aus Mauretanien stammende Mohamedou landet schnell im Visier des Militärs und wird erst verschleppt und anschließend auf Kuba inhaftiert. Die Anwältin Nancy Hollander nimmt sich seinem Fall an und versucht, einen fairen Prozess zu erkämpfen. Bei ihrer Recherche stößt sie jedoch nicht nur auf ungesetzliche Handlungen, sondern auf verschwörerische Attacken gegen die Menschlichkeit an sich. Harter Tobak, oder?
Okay, ja. Weiß man direkt, wo der Hammer hängt.
Also schon, ja. Ich hatte es ja auch angeteasert in der, ich sag's mal, Anmoderation. Justizdrama. So würde ich es, glaube ich, einsortieren.
Absolut korrekt, ja.
Und du hast ja parallel neben meiner tollen Synopsis-Ausarbeitung so ein paar Daten zusammengesammelt. Was gibt's denn da alles so drüber zu erzählen?
Also, ganz wichtig erstmal, weil titelgebend, die haben tatsächlich auch in Mauretanien gedreht, was ich ganz charmant finde. Es gibt.
Ich musste echt nochmal nachdenken, Mauretanien, wo war es jetzt nochmal genau?
Südafrika?
Es ist tatsächlich Nordwest und es ist gar nicht so klein, ne? Es ist größer als Marokko, fast so groß wie Algerien. Da dachte ich erst so, okay, ja gut, siehst du, man lernt nie aus.
Ja, also die haben tatsächlich auch dort ein bisschen was gedreht. Die haben auch in Südafrika gedreht, in New York, Washington, da wo auch tatsächlich die Locations sind, in denen die Handlung spielt. Also sehr authentisch, wurde scheinbar recht wenig hingefaked oder geguckt, wo kann man günstig drehen. Mhm. Fand ich ganz interessant. Ob das jetzt Sinn gemacht hat und dem Film hilft, das besprechen wir, glaube ich, gleich. Aber es waren schon einige Locations, die sie da hatten. Mehrere Locations, ne? Das erhöht ja potenziell immer das Budget. Und nach den Quellen, die wir gefunden haben, ein bisschen vielleicht mit, so ein bisschen Vorsicht, 14 Millionen Budget.
Das wollte ich gerade fragen. Das klingt eigentlich teuer.
Genau, ne? Mehrere Locations, dann auch direkt kompromisslos in den USA gedreht. Natürlich vielleicht in Afrika ein bisschen günstiger natürlich, aber mehrere Locations, wo du dann da die Leute und die Crew rumkauen musst und das dann für 14 Millionen, erscheint mir auch eher am günstigen Ende.
Vor allem, da der Cast ja auch nicht so klein ist, gehen wir ja gleich noch ein bisschen ins Detail, aber da sind ja schon ein paar Hochkaräter dabei.
Definitiv.
Ich muss aber auch sagen, weil du gerade gesagt hast, Afrika, ich fand gerade am Anfang, als die Hauptfigur vorgestellt wird, dachte ich so, das haben sie echt gut gemacht. Ich bin ja auch einmal in Afrika gewesen und ich dachte so, das sieht echt so aus, wie ich es mir jetzt da auch so ein bisschen noch aus der Erinnerung zurückholen kann. Mhm. Und ich dachte, entweder haben sie es echt gut irgendwo nachgebaut oder so, aber es war halt wirklich so diese eine Dorfstraße, die du da siehst, oder Stadtstraße. Ja. Überall lungern Leute rum, hast so ein paar Kabel irgendwie von links nach rechts gespannt und fand ich sehr authentisch und hat mir, um das schon mal vorwegzunehmen, da von der Ausstattung und von den Sets hat mich da gut abgeholt, ich sag mal so.
Mhm. Wie man so schön sagt, ne, kann man halt nicht irgendwie nachbauen mit irgendwelchen Requisiten oder sonst irgendwas. Das kriegt man halt am besten so eingefangen, indem man authentisch ist. Ne?
Oft denke ich schon. Vor Ort. Oft, ja.
So, genau, ich hatte auch Entschuldige bitte, mach weiter. Nee,
bitte, ich wollte schon mal überleiten zu den Ratings, ob sich denn dementsprechend auch in den Ratings jetzt schon kundgetan hat. Du hast ja gerade eben schon gesagt, durch den Vorsprung in den USA haben wir ja da schon was ein bisschen, ne, an Fleisch.
Genau, und dadurch macht's ja immer meistens zumindest das Ganze ein bisschen belastbarer und es lässt sich immer eine ganz schöne Tendenz schon ableiten, wie es den Leuten gefallen hat. Und ich kann schon mal vorweg sagen, auf IMDb genießt das Ding eine 7,4 nach knapp nicht ganz 30.000 Bewertungen. Wow. Und eine 7,4, das ist schon über dem Durchschnitt aus meiner Sicht. Da bist du kurz vor der 8,0er Schallmauer, was dich als Spitzenfilm outen würde. 7,4, das ist schon beachtlich. Jetzt kommt's aber interessant, der Metascore, den IMDb berechnet aus so Kritiker- und User-Reviews, der ist nur bei 53%. Das heißt, da ist es so ein 50-50-Ding.
Das ist schon also eklatant.
Genau, und dann habe ich mir, gedacht, na, wie ist denn das mit den Kritikern auf dem auf Rotten Tomatoes, ne? Und da haben wir, weil da oft ja auch so eine Lücke klafft zwischen, wie kommt's bei den Kritikern an, bei den Zuschauern, und hier haben wir 75-85.
Das ist relativ sehr nah beieinander.
Sehr nah beieinander,
das ist
viele
ja schon
Abstimmung auch.
Rotten Tomatoes untypisch, muss man ja fast sagen.
Kommt durchaus vor. Hier haben wir einen Kandidat, wo tatsächlich Zuschauer noch ein bisschen überschwänglicher scheinbar sich einig sind. Aber unterm Strich die Kritiker hier auch durchweg positiv. Ich meine, die 75% und die 7,4 im IMDb, das matcht sich ja schon relativ gut. Das mit dem Metascore, der scheint so ein bisschen hier ein Ausreißer aus meiner Sicht. Aber rein von den Zahlen her kann man dem Film bescheinigen, dass er scheinbar sehr, sehr gut sein müsste.
Oha.
Ob er das jetzt ist, das müssen wir mal rauskriegen. Der Streifen ist von Kevin MacDonald. Der hat ja in seiner Vergangenheit durchaus schon Erfahrung gesammelt mit dem ein oder anderen schwereren Thema.
Ne?
Der letzte König von Schottland von 2006 hatte da auch eine Kerbe drin.
Der Kevin MacDonald, kommt der ursprünglich aus Schottland? Passt dann auch ganz gut mit der letzte König von Schottland. Aber ich muss sagen, generell habe ich seine Filme kaum auf dem Schirm, muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube, ich habe ein, zwei schon mal gesehen. Ich habe da eine riesen Lücke, was sein Portfolio angeht. Muss ich ehrlich zugeben, schon mal vorab.
Dito, ich hatte auch gesehen, Der Adler der 9. Legion. Ich erinnere mich auch an den Trailer. Ich habe den aber tatsächlich nicht gesehen. Der Streifen ist halt insofern interessant, weil da das der Streifen ist, glaube ich, wo sich einige gefunden haben im Zweifel. Mindestens mal Regisseur und Hauptdarsteller.
Das stimmt. Der Taha Harim hat da mitgespielt, der quasi ja die Hauptfigur spielt, also den Mohammedu.
Und jetzt hat er sich dann aber wieder gedacht, nee, ich gehe zurück und verfilme ja tatsächlich eigentlich die Geschichte eines Buchs. Dann ist es ja hier offiziell gesehen eine Buchverfilmung.
Oder basierend auf einer Romanvorlage.
Richtig. Also es gibt eine das ist vielleicht die bessere Formulierung. Die Guantanamo Diaries oder das Guantanamo Tagebuch ist mittlerweile in zig Sprachen auch übersetzt worden. Das hat tatsächlich der Mohammedu Slahi, der hier porträtiert wird, geschrieben. Wir sehen im Film sogar, wie er das schreibt. Mhm. Und das dient so ein bisschen als die kreative Grundlage für diesen Streifen hier. So, und wenn du jetzt schon angefangen hast mit den Hauptdarstellern, der Tahar Rahim, den hast du jetzt schon erwähnt.
Der war auch letztens, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, aber in dieser neuen Netflix-Serie. Wie heißt das denn nochmal? Ist ja auch egal. Ich suche es nebenbei raus. Da spielt er auch gerade mit.
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass wir den
Projekt auf Netflix zu sehen auch.
Genau. Und ich kann dir sagen, dass der nächstes Jahr in einer Don Juan Neuverfilmung mitspielen wird. Haben wir darauf gewartet? Man weiß es nicht. Aber jetzt wisst ihr, das existiert und nächstes Jahr werden wir das sehen können. So, der wird aber gerahmt durch schon ein beachtliches Nebendarsteller-Cast ist es ja eigentlich fast nur, angeführt von Jodie Foster. Die war dafür auch für einen Golden Globe nominiert, genau wie der Tahar Rahim für bester Hauptdarsteller nominiert war. Mhm. Ansonsten noch dabei Shailene Woodley. Ich meine, ich weiß nicht, müssen wir zu Jodie Foster wirklich was sagen?
Nee, ich denke nicht. Schweigender Lämmer.
Taxi Driver, Schweigender Lämmer. Ja. Ich habe hier noch erwähnt Hotel Artemis, den fand ich gar nicht schlecht, von 2018. Das war ihr letzter in ihrer Vita.
Den
der ist auch schon jetzt mittlerweile drei Jahre her.
Mhm.
Spielte da, finde ich, ganz gut über den Film. Wie gesagt, der kam so gemischt an. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Die Assistentin und Überdolmetscherin hier für Jodie Fosters Anwaltsfigur wird gespielt von Shailene Woodley.
Genau.
Divergent. Kennt man von der Divergent, von der Die Bestimmungstrilogie, die da existiert. Ich kenne sie primär eigentlich aus zwei Staffeln Big Little Lies.
Geht das wieder
wo
los.
Sie neben den ganz Großen mitmacht. Mhm. Genau. Und der Gegenspieler der letztendlich so ein bisschen die USA repräsentiert hier in diesem Justiz-Krimi. USA! Und jetzt was lustig, ja, ist Benedict Cumberbatch.
Ha!
Was, ein Brite? Oh ja, und da kommen wir bestimmt gleich noch zu.
Gut möglich, ja.
Auch da gibt's, glaube ich, wenig zu sagen, durch Sherlock bekannt geworden.
Ja, Sherlock, Doctor Strange, jetzt ins Marvel-Universum rein.
Genau, ich hatte ja nochmal Edison erwähnt, der lustigerweise von 2017 ist.
Aber wann kam er jetzt raus? Irgendwie Anfang des Jahres, letztes Jahr? Ja. Ich werde mehrmals drüber gesprochen, glaube ich.
Genau. Und ganz kurz noch erwähnt, weil so letzten Endes so mit das bekannteste Gesicht, das hier auch da mit auftaucht im Streifen, Zachary Levi.
Ja.
Bekannt geworden durch Chuck. Unendlich viele Staffeln davon, dann auch mal bei Thor 2 und 3 Superheldenluft geschnuppert im Marvel-Universum, um sich dann zu sagen, weißt du was, bei DC, da kriege ich die Hauptrolle, dann mache ich doch mal Shazam. Genau, tatsächlich doch nochmal die Vita abgegrast, aber es ist halt durchaus imposantes Cast, viele bekannte Gesichter und dann hast du aber als Hauptdarsteller eher ein unbekanntes Gesicht, ein unverbrauchtes Gesicht, hat natürlich seine Erfahrung schon gesammelt.
Mhm.
Ist auch schon seit vielen Jahren dabei, aber hatte man jetzt gerade so in Hollywood noch nicht so wirklich auf der Pfanne, würde ich sagen.
Ich habe gerade mal nachgeguckt. Auf Netflix heißt es Die Schlange, beziehungsweise Englisch ist The Serpent.
Ah,
seit April läuft die Serie, da spielt er die Hauptrolle. Spielt er quasi einen Mörder und quasi einen Verwandlungskünstler, der da auf der Flucht ist und irgendwie meuchelnd durch die Lande zieht.
Interessant.
So, Pro und Contra habe ich mir hier wieder ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich mach's vielleicht heute eher ein bisschen fließend. Mal gucken. Was hast du dir denn so mit an Notizen mitgegeben selbst?
Na, wir können ja vielleicht erstmal tatsächlich anfangen, weil ich habe schon ein bisschen den Grundstein dafür gelegt, als ich erwähnt habe, Jodie Foster, beste Nebendarstellerin, Golden Globe-Nominierung, Tahar Rahim, bester Hauptdarsteller, Nominierung für Golden Globe.
High Expectations.
Ja, hohe Erwartungen, ne? Irgendwie schon. Dann aber irgendwie für die Oscar nicht mal eine Nominierung. Interessant.
Ja, stimmt. Rückblickend jetzt tatsächlich, ja. Ne? Stimmt. Ja.
Auch der Film selber nicht weiter irgendwie Beachtung bekommen. Und ich muss gestehen, gerade, also Jodie Foster für mich fast gar nicht genug präsent im Film, um als Nebendarstellerin wirklich glänzen zu können. Also gar nicht genug Szenen, um da ein Spektrum anzubieten. Aber Tahar Rahim, meine Güte, da schlackern dir die Ohren. Ich meine, er hat die Szenen vom Skript her, damit er da wirklich anbieten kann ohne Ende, aber das macht er halt auch, ne? Und dann dadurch, dass er Algerier ist, jetzt glaube ich auch französische Nationalität hat, der kann halt fließend Arabisch, Französisch, Englisch. Und das dann gepaart, das passt natürlich super auf die Rolle, gepaart mit der Inhaftierung, nenne ich es jetzt mal, und allem, was da dazugehört, Wahnsinn. Mich wundert es jetzt rückblickend ein bisschen, dass er nicht wenigstens eine Nominierung bekommen hat.
Mhm.
Und dann das Ganze gerahmt von, wie gesagt, diesem großen Cast an bekannten Gesichtern, die alle, finde ich, einen recht guten Job machen, die in den Möglichkeiten des Skripts.
Oha.
Und trotzdem, deswegen auch bei mir jetzt ein bisschen fließend vielleicht. Ja, vielleicht ein bisschen fließend, dieser Dialekt von dem Cumberbatch.
Oh, okay. Habe ich schon rausgehört, ja.
Das hat mich tatsächlich so ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er immer extrem britisch unterwegs war und auch bei Sherlock da diesen ganz, ganz krassen, breiten Dialekt hat. Den hat er ja hier nicht nur einfach nicht. Der hat ja sich so einen Südstaaten-Dialekt zugelegt direkt.
Ja, er leiert schon ein bisschen.
Oh, und das hat mich echt rausgebracht. Und ich würde gerne tatsächlich eigentlich mal mit so einem Native US-Amerikaner sprechen und fragen, wie hast du das empfunden? Ist das so, wie wenn so ein schlechter Nazi-Schurke, der so schlechtes Deutsch spricht, durchs Bild läuft? Fühlst du dich da irgendwie so persönlich angegriffen oder macht er das gut? Weil ich hatte das Gefühl, das wirkte ein bisschen aufgesetzt und hat dadurch, glaube ich, so ein bisschen...
Ich bin
bisschen
jetzt,
deine Performance geschmälert, oder?
Ich bin auch natürlich jetzt dialektisch, was Fremdsprachen angeht, bin ich jetzt auch nicht so mega, mega fit. Aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass es aufgesetzt wirkt und vielleicht nicht so 100% authentisch sein kann. Fand ich natürlich aber trotzdem eine interessante Besetzung, dass man dann so einen...
Krass, ne? Also man hätte es auch einfacher haben können.
Ja,
ne?
Das sicherlich, genau. Also, aber ja, man hat ihn jetzt hier dabei, ne? Wobei es mich natürlich auch wieder wundert, mit 14 Millionen den ganzen Drehorten und dann passen da halt trotzdem noch Jodie Foster, Cumberbatch und der Levi rein und sowas.
Ich meine, ich glaube, da ist es die Message, die die Leute tatsächlich zieht. Das
glaube ich
Buch
auch.
Das ging ja um die Welt, die Geschichte ging um die Welt. Dieses Thema der unrechtmäßigen Inhaftierung, der Folter in Guantanamo, das ist ja nach wie vor in aller Munde, ist ja auch nach wie vor nicht so komplett aufgearbeitet.
es ist ja noch nicht mal abgeschlossen, muss man sagen. Da sitzen ja immer noch Leute rum. Das ist ja eigentlich das Traurigste von allem.
Trotz demokratischen Präsidenten, die da auch mittlerweile dann nach dem Bush übernommen haben, kriegen sie da nicht den Deckel drauf, ne?
Wo wir schon bei dem Thema sind, Guantanamo Bay, war für mich natürlich sehr interessant.
Warte mal.
Müssen wir nochmal einen Schritt
zurückgehen. Wie fandest du das denn mit den Darstellern? Du hast gar nichts dazu gesagt.
Bist du jetzt wieder bei mir gelassen? Bei den Darstellern, ja, da komme ich vielleicht nochmal drauf zu.
Na gut. Dann will ich dich nicht unter Druck setzen.
wo bin ich stehen geblieben? Ich wollte gerade was über Guantanamo Bay
sagen. Ja.
Fand ich interessanten Ansatz, dieses Thema mal beleuchtet zu sehen, weil ich finde, so im Sinne der großen Mainstream-Filme, möchte ich mal sagen, ist das Thema eigentlich noch nicht so oft angefasst worden. Wahrscheinlich auch, weil es halt an sich auch noch gar nicht so richtig abgeschlossen ist. Ich meine, wir hatten jetzt mit The Report, hatten wir schon Vertreter, der war natürlich aber extrem reduziert so auf diese rechtliche Aufarbeitung. Ja? Starker Fokus auf die Justiz, von Guantanamo hat man nichts gesehen, sondern es war halt wirklich dieses Aktengewälzen.
Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied hier, ne?
Das ist zum Beispiel eine große Komponente, die auch The Mauritanian halt stark hiervon abhebt. Auf der einen Seite muss man natürlich sagen, wenn man sowas wie Guantanamo Bay hat, wie arbeitet man so einen Stoff auf für einen Film? Das ist natürlich, wir wollen so einen Film sehen und aufarbeitet sehen, aber wie machst du das natürlich, anstatt dann halt irgendwie plump daran zu gehen? Und da kam, glaube ich, diese Story von dem Mohamedou, also in Buchform dann natürlich, glaube ich, ganz recht, und wie du vorhin schon gesagt hast, war, glaube ich, eine ganz gute Grundlage, um das hier einfach zu nutzen. Das hat mir gefallen, das ist auch wirklich sehr interessant gemacht, und dadurch, dass es natürlich eine authentische, ich sag mal,
auf wahren Begebenheiten basiert,
gerne, ist es natürlich sehr interessant und hat hat auch einen gewissen Druck, der da mitkommt, sag ich mal.
Genau, das ist halt, glaube ich, das macht der Film ja auch gleich am Anfang klar, gibt's eine Tafel. Basiert auf wahren Begebenheiten.
This is a true story.
Genau, das ist halt ganz, ganz wichtig, glaube ich, weil das ist halt, führt dir nochmal vor Augen, du siehst ja keine Fiktion. Das ist schon durchaus alles belegt. Das existiert so, das ist so passiert. Und das gibt dem Ganzen natürlich noch ein bisschen eine andere Kraft.
Klar, ist eine ganz andere Ausgangslage.
Und der Film zieht das ja durch, ne? Der belässt es ja nicht dabei, wie du gesagt hast, beim Report, dass diese Sachen vorgelesen werden oder dass darüber gesprochen wird, sondern der zeigt das ja. Und der zeigt ja also nicht nur, wie der Anwalt sich mit dem Klienten trifft in Guantanamo. Du siehst ja auch die Rückblenden dann. Du siehst die Rückblenden, wie er tatsächlich da final in dieser Zelle gelandet ist. Das heißt, wir fangen wirklich an in Mauretanien, wie er dort weggehascht wurde, wie er gefoltert wurde. All das wird ja in den Rückblenden erzählt. Das heißt, du bekommst halt wirklich eine krasse audiovisuelle Untermalung, was es halt wesentlich eindringlicher macht, als einfach nur darüber zu sprechen. Ne? Das berührt dich natürlich viel Emotionen, also die löst ganz andere Emotionen aus, weil dich das tiefer berührt, wenn du es halt wirklich siehst, als nur darüber zu sprechen, diese Eindringlichkeit. Und ich finde, das haben sie hier durchaus auch handwerklich gut gelöst, finde ich. Ne? Also was hier die Montage, das Editing betrifft da bei diesen Folterszenen.
Das ist für mich auch ein größerer Pluspunkt, also dass du halt bei den Rückblicken wird ja so ein anderes Bildseitenverhältnis angewandt. Du hast eher so einen Video- oder Dokumentarstil, hast Bildrauschen, Über-Unterbelichtung tritt auch immer so ein bisschen in den Vordergrund. Das fand ich auch sehr stark gemacht. Einmal, damit es überhaupt hilft, diese Rückblenden auch besser erkennen zu können, finde ich von daher auch hilfreich, um nicht kurz immer so ein bisschen rauszukommen, aus dem Tritt zu kommen, wo es jetzt gerade spielt. Das hilft da. Ja, und audiovisuell ist tatsächlich sehr gut umgesetzt, ja. D'accord.
Ich muss auch sagen, da die Cinematografie hat sich auch den einen oder anderen Spaß erlaubt. Ich erinnere mich da so, dass sie die, weiß ich nicht, die Inhaftierten da in ihre Zellen sperren, wo es entweder viel zu kalt oder viel zu heiß ist, ne, und die werden geschlagen und behandelt wie der letzte Dreck, und dann gibt's halt so einen Schwenk auf ein Schild, dass bitte hier nicht die Eidechsen geärgert werden dürfen, weil es sonst 10.000 Dollar Strafe gibt, ne, dass das da mitten in so einem Knast hängt, das ist halt dieser Kontrast, und da gibt's ein oder andere Stelle, wo die mit der Cinematografie sich auch ein bisschen Spaß erlauben, tatsächlich, oder so einen gewissen Zynismus an den Tag legen, tatsächlich. Mit was für zweierlei Maß hier herangegangen wird.
Ist auch ein relativ,
die Menschenwürde.
Ist auch, finde ich, ein relativ starkes oder breites Spektrum, was der Herr Küchler, der deutsche Kameramann, der da am Start war, so ein bisschen abgerissen hat. Du hast halt, wie gesagt, diese Rückblicke, anderes Bildseitenverhältnis, eher 4:3, so Handkamera, Doku-Style.
Handkamera, ne? Das ist der wesentliche Unterschied, ne?
Dann hast du später noch so eine albtraumhafte Szene, wo von dem Protagonist, von dem Mohamedou, so Erinnerung und Realität und Fiktion plötzlich zu so einem komischen Misch
verschwimmt.
Das ist auch stark umgesetzt. Da kam ich auch so ein bisschen wie so bei so einer Videospielästhetik vor. So starkes Weitwinkel, frontales Licht, auch Handkamera, und dadurch hast du auch mit dem Sound-Editing so ein bedrückendes, surreales Gefühl bekommen, das fand ich echt stark. Und dann hast du einen krassen Gegensatz dazu, was mir besonders aufgefallen ist, so die eine der ersten Sequenzen, wo die Anwältin, also gespielt von Jodie Foster, da zum ersten Mal anreist in Guantanamo Bay, da gibt es so eine Hubschrauber- oder Drohnenfahrt nach der anderen, obwohl du nur so Busse irgendwie übers Land fahren siehst, wo ich denke so, das wird mir aber gerade fast schon ein bisschen Michael Bay-lastig hier gerade verkauft, obwohl gar nichts passiert. Da dachte ich, also trifft die Tonalität überhaupt jetzt mit diesen Bildern? Um was es eigentlich in dem Film
geht? Ich weiß gar nicht, ob sie dir da verdeutlichen wollten, wie idyllisch Guantanamo Bay doch gelegen ist, direkt am Meer mit Strand und wunderschön, nicht?
Stimmt, der Gefängnisbus, der hätten eigentlich so Cabrios nah an der Riviera sein können, so war irgendwie
Bildästhetik. Ja, das war halt so ein bisschen, das war halt echt Gaga. Mhm. So.
Ja, stimmt, vielleicht hat man es auch damit so ein bisschen, wie du gesagt hast, so einen Scherz erlaubt damit, um das mal so sagen zu dürfen in dem Kontext.
Kann gut aus meiner Sicht eine valide Hypothese auf jeden Fall. Müssen wir den Herrn Küchler mal fragen.
Ja, was er sich dabei gedacht hat. Nee, also da handwerklich muss man sagen, also Hut ab, hat echt Spaß gemacht. Hat echt Spaß gemacht zuzusehen, ist auch die falsche Phrase vielleicht in dem Kontext, aber war handwerklich echt gut gemacht, gerade von der Kameraseite, ja. Hat mir gut gefallen.
Genau, und wie gesagt, und das Wichtige für mich, das hat halt wirklich funktioniert auch an der Stelle, um mich halt abzuholen, mich halt anders connecten zu lassen zu seiner Geschichte, im Vergleich zum Beispiel zu The Report, muss man halt einfach so sagen, nochmal, ne? Da sich so ein bisschen in ihn besser reinversetzen zu können. Denn, das bringt mich jetzt so ein bisschen zu dem Story-Teil. Ich weiß nicht, ob das für dich okay ist.
Ja, zieh einfach weiter.
Da gibt's nämlich das ein oder andere Problemchen, das ich da durchaus mit habe, muss ich gestehen.
Und oha.
Insgesamt ist die Geschichte stark und richtig und wichtig. Ich finde aber, man hätte sie vielleicht tatsächlich noch ein bisschen besser erzählen können. Ich habe das am Anfang auch schon anklingen lassen, als ich sagte, Jodie Foster hat gar nicht genug Screentime, um für einen Nebendarsteller
nominiert
zu sein.
Da hätte ich fast nachgehakt.
Ich finde, alle Nebendarsteller, außer der Hauptdarsteller selber, kommen hier gefühlt zu kurz, die Figuren. Also eigentlich alle amerikanischen Figuren sind es ja da an der Stelle, die porträtiert werden, stehen hinten an und wirken dadurch für mich so unnahbar. Da kommt nie so wirklich diese Connection auf, wie für die Figur vom Slahi. Und das ist sicherlich auch natürlich gewollt, aber da fehlt halt einfach so ein bisschen dann der Tiefgang. Und du hast dann teilweise so Entscheidungen dieser Figuren und die ich habe keine Ahnung, wie die zu diesen Entscheidungen gekommen sind. Das wird hier und da immer so ein bisschen angeteasert. Du hast da die Assistentin, die mit sich ringt, offensichtlich da auch von der Familie bedrängt wird. Ist dann irgendwie den halben Film über komplett weg. Ja, Jodie Foster auf einmal dann auch von, ich glaube, dem kein Wort, ist mir auch egal, es geht mir hier um was Größeres. Jeder hat das Recht auf gleiche Behandlung und mir ist es egal, ob er schuldig ist oder nicht. Und dann auf einmal 180 Grad Kehrtwende, nachdem sie Text gelesen hat, aber ich habe keine Ahnung, wie sie allein unterwegs ist. Da wird viel, sie hat, glaube ich, einen Satz, wo sie meint, das ist mein Leben so, aber da kam nicht viel Futter rüber, um die Figur nahbar zu machen. Und die einzige Figur, die ein bisschen ausgebaut wird noch, das ist die vom Cumberbatch. Ne?
Habe ich dir aus Versehen meine Stichpunkte zugeschickt?
Die
ich
mir das kann schon hab. Sein. Lass mich kurz fertig erzählen. Der bekommt so ein bisschen Motivation zugespielt. Ne? Dieses, du kannst hier einen der Drahtzieher von 9-11 hinter Gittern bringen. Und warst nicht du der da einen guten Freund verloren hat in dem Flieger? Und dann siehst du sogar die Szene, wie er mit der Witwe spricht.
Ja.
Und endlich sagt, geil, jetzt kann ich hier für Gerechtigkeit sorgen, ne? Und für dich und für deinen verstorbenen Mann. Und ich wollte nur sagen, jetzt geht's los, ne? Und dann ist er sogar am Hadern dann später mit sich selbst, sieht sie ja auch nochmal in der Kirche. Und dann lassen sie das alles, diesen ganzen Build-up aufgehen in gar nichts. Konsequenzlos, diese ganze Geschichte von Cumberbatch am Ende. Mit der Witwe auch. Da kommt nichts nochmal bei rum.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja. Aber ich kann, ich weiß gar nicht, soll ich es nochmal wiederholen? Also ja, ich habe auch ein bisschen das Problem mit dem erzählerischen Fokus. Du hast die Einführung vom Mohamedou, also der eigentlichen Hauptfigur, um die es ja von der Geschichte her auch geht. Dann erweiterst du das Ganze um die Anwältin, was habe ich denn mit diesem Wort heute? Mit der Nancy Hollander, also von der Jodie Foster. So, das ist der zweite Hauptcharakter, wo ich sage so, okay, das passt. Dann kommt aber irgendwie noch relativ prominent die Assistentin von ihr ins Spiel, gespielt von Shailene Woodley. Hat aber überhaupt eigentlich gar keine Präsenz groß, keine Rolle.
Obwohl, da würde ich kurz nochmal ergänzen, du denkst ja zuerst, dass die eine Connection auch aufbaut, ne? Zu ja. Slahi. Die haben viel Blickkontakt, wo ich dachte, ne? Kommt da noch irgendwas? Ja. Oder ist das halt das, dass sie sich dann wirklich...
Ich dachte, sie ist der Eisbrecher so und der ja. kleine Türöffner.
Ist sie ja auch ein bisschen. Du hast ja dann die Szene, ja, dass sie mit der Mutti telefoniert. Ja. Ja. Und dann lässt sie sich aber so ein bisschen ja auch manipulieren von der Geschichte.
Das, die ja, erzählt wird, ne? Und ich finde es auch von der Schauspielerei, finde ich es halt nicht wirklich gut. Und sie hat ja auch nicht viel Raum, da überhaupt auch kurz was zu machen.
Wollte ich gerade sagen, hat ja kaum die Möglichkeit zu präsentieren.
Ja. Und obendrauf kommt dann noch die Figur um Stuart Couch, also gespielt von Cumberbatch. Und dieses ganze Spannungsfeld an Figuren oder der Fokus an sich, das ist mir alles viel zu dicht. Ne? Also wie du gesagt hast, Hollander, also Jodie Foster, bleibt viel zu blass in ihrem Handeln. Wo kommt sie her? Warum macht sie das jetzt? Warum brennt sie dafür, ne, das für diese ja. Leute zu tun? Wie gesagt, Assistentin spielt eigentlich gar keine Rolle. Und ja, die Rolle um Cumberbatch lässt tief blicken, darf aber letzten Endes, und das habe ich schon irgendwie verstanden, darf sie aber eigentlich nur den geläuterten Patrioten spielen, der dann sagt, ne, also für mein Land und ich kriege jetzt hier mit, das läuft nicht so, wie ich mir das einfach nach meinem christlichen Glaube vorgestellt habe, deshalb, ne? So, und dadurch, finde ich, ist die emotionale Nähe und vor allem die Härte, die mich eigentlich mitnehmen soll mit der Geschichte um Mohamedou, kann sich für mich gar nicht stark genug aufbauen. Und das fand ich dann schade.
Also seine Geschichte, finde ich, konnte ich schon gut connecten, weil die hat halt auch genug Screentime, aber die Amerikaner, die gehen mir so ein bisschen am Popo vorbei, durchaus. So, und gerade, und ich muss ja dazu sagen, jetzt mal ein bisschen wieder einen positiven Spin reinzukriegen. Der Film fängt ja am Anfang schon effektiv an, oder bei mir war es zumindest so, man kann es ja mal sagen, wie es bei dir war, mich effektiv zu manipulieren. Weil du fängst mit dieser Rückblende an und dann siehst du, wie er halt irgendwie heimlich noch mit dem Telefon rummacht und Nummern löscht und denkst, ja, der hat doch Dreck am Stecken. Und dann heißt es, na, du kannst dir verknacken, wir haben Beweise, der hat mit Osama Bin Laden telefoniert und der hat die alle rekrutiert in Hamburg und der ist auf jeden Fall schuldig, wir haben die ganzen Beweise und du denkst, ja, das macht Sinn, wir haben das ja auch am Ende, der Film versucht dich ja so ein bisschen in dieses Vorteil reinzutricksen auch, ne?
Ja, ein bisschen schon, ja, stimmt schon.
Ein bisschen schon, ne? Und ich stand dann auch da und dachte mir, na, warum soll ich denn jetzt mit dem Slahi sympathisieren? Eigentlich sympathisiere ich fast gerade mit der Mission von Benedict Cumberbatch mehr, der die Beweise offensichtlich hat, um ihn dann halt effektiv zu verknacken. Und natürlich ist die Anwältin vom Slahi auf dem richtigen Dampfer zu sagen, jeder hat Menschenrechte und die Menschenwürde und hat das gleiche Recht auf einen fairen Prozess. Der muss natürlich da sein, wenn er die Beweise hat, umso besser. Aber das ist ja genau die Krux hier in der Story. Denn diese ganzen Beweise, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, sind ja unter Folter entstanden. Das ist ja genau der springende Punkt hier und damit ja letzten Endes nicht zu gebrauchen.
Genau.
Und aber also diese wirkliche wichtige Kernaussage, die transportiert der Film für mich dann schon gut und effektiv.
Ja.
Trotz allem.
Ja. Trotzdem fehlt bei mir halt so auch der, ich sag mal, das ist ähnlich, aber auch so dieser thematische Fokus. Denn wie am Anfang gesagt, reines Justizdrama, so wie The Report, ist es eigentlich nicht so komplett. Und auch so eine Aufarbeitung der Geschehnisse an sich, wie kam es dazu, zu diesem ganzen Konstrukt an, ne, Guantanamo Bay, um diese Gefangenenlager und diese Geschehnisse an sich, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass es da entstanden ist und dass da Leute also vom Militär so freigedreht sind. Auch eigentlich nur so nebenbei, wird nur angerissen. Eher noch ist es für mich, und das fand ich eigentlich am interessantesten, noch so ein Psychodrama. Und das kommt aber viel zu kurz, denn du hast, wie gesagt, durch die Kamera einen starken visuellen Ansatz, als Mohamedou so den Hang, die Sichtweise auf die Realität langsam auch zu verlieren droht. Dann wird das aber irgendwie untermauert oder unterbrochen von so erschütternden, aber finde ich dann auch so plakativen Einschüben, wo du dann diese Folterszenen hast, wo ich denke, okay, die muss man jetzt natürlich auch zeigen, um einfach so das halt ein bisschen aufzubackern. Fand ich dann aber fast schon ein bisschen zu plump und zu schnell durchgeballert. Ja. Im szenischen Kontext funktioniert das, aber ich hätte dafür eher ein bisschen weniger Beispiele gesehen und wäre zu diesen Sequenzen vielleicht eher mit einem spannenderen Aufbau hingekommen, damit es mich emotionaler mitgenommen hätte. Und da stand natürlich auch die Sache ein bisschen für mich im Weg, dass, ich muss es fast so sagen, dass der andere Schwerpunkt um Cumberbatch und Jodie Foster, dass das fast schon so ein generischer, ja, Justizdrama-Ansatz war, der das so ein bisschen verwaschen hat, muss ich sagen.
Ja, ist es auch. Aber gehört halt trotzdem auch so ein bisschen mit dazu, ne, dass der Verteidigung sozusagen von einem, in Anführungszeichen, beschuldigten Terroristen jeder mögliche Juristereistein in den Weg gelegt wird, letzten Endes, so muss man ja sagen. Und du denkst, bei Benedict Cumberbatch ist das alles viel, viel besser, und dann kommt aber raus, ja, aber so wirklich benutzen kann er den Kram auch nicht, und das, was er wirklich benutzen könnte, das wird auch bei ihm unter Verschluss gehalten, wie so eine große Verschwörung, weil die amerikanische Regierung offensichtlich genau weiß, dass das halt alles nicht so ganz hinhaut. Mhm. Ne? Und ihn haben sie dann halt wirklich, wie du gesagt hast, als Patrioten vorgeschickt, motiviert, weil er dachte, der schluckt die Kröte und ist im Zweifel dann der Patriot.
Ja.
Wie gesagt, ja, ich weiß, was du meinst. Ich fand aber, dass es halt trotzdem, glaube ich, nochmal, es war ein bisschen simpel gemacht, aber es war vielleicht gar nicht so verkehrt, das nochmal wirklich rüberzubringen mit zwar was für unterschiedlichen Ansätzen da die Verteidigung kämpfen muss und was da die US-Regierung zur Verfügung hat, um ihn dann wirklich da hinter Gittern zu bringen. Und sie wollten ihn ja nicht nur hinter Gittern bringen, sie wollten ihn ja
die Giftspritze.
In die Todesstrafe, ja, in die Giftspritze reinquatschen sozusagen. Ja, und gut, dass dann da an der Stelle Benedict Cumberbatch nicht der blinde Patriot ist eigentlich, sondern so ein bisschen die ganze Nummer dann doch hinterfragt und dann feststellt, dass das alles nicht so richtig geil hinhaut und er im schlimmsten Fall derjenige ist, der hier dann da unter den Bus geschubst wird letzten Endes, im schlimmsten Fall, ne?
Ja, aber wie gesagt, ich fand es fast, ich habe gerade eben schon gesagt, dieses Wort generisch in den Mund genommen und es gibt einfach Filme, die haben das schon besser gemacht, ne? Also The Report zum Beispiel, wie jetzt wirklich diese trockene Aufarbeitung von der juristischen Seite sehen, dann fand ich, war das ein spannender und toll gemachter Film. Es gab aber was jetzt Gerichtsdramen angeht, was so Gefängnisdramen angeht, auch wenn sie jetzt Fiktion waren, gab es einfach teilweise Filme, die haben mich einfach mehr mitgenommen. Mir fiel als erstes zum Beispiel, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, weil wir letztens über Kevin Bacon gesprochen haben, kannst du dich an Murder in the First erinnern? Wo Kevin Bacon als Kleinganove fälschlicherweise in Alcatraz quasi eingesperrt wird. Das war zum Beispiel so ein Film, der hat mich emotional mitgenommen, weil Fokus komplett auf ihn und was macht es mit dir, wenn du in so einem Gefängnis bist? Und das hätte ich mir hier eher besser vorgestellt. Das, also haben sie auch gezeigt, aber ich fand teilweise eben einfach zu kurz. Weil
das heißt, was du eigentlich sagen willst, ist das Potpourri. Man hat sich überall so ein bisschen bedient aus den ganzen anderen Genre, die mit einem Fokus ist unterm Strich besser gemacht haben, und aus diesem Potpourri, was da entstanden ist, ist, sag ich mal, okay, aber wird nicht, also die Summe der einzelnen Teile wird nicht zu was Neuem, Großen, das in sich rund funktioniert, sondern so, man hat sich vielleicht ein bisschen, nicht übernommen, aber wir wollen gerne das probieren, und wenn wir das alles zusammenbringen, dann entsteht irgendeine kohärente Nummer. Und ich glaube, kann dir da zustimmen, dass das nicht so ganz aufgeht, finde ich. Also
ich hätte noch ein Fazit parat. Ich weiß nicht, bist du soweit mit deinen Punkten durch? Sonst würde ich das versuchen, glaube ich, mal als Fazit zusammenzufassen.
Dann leg du doch gerne mal los. Ich bin sehr gespannt jetzt.
Okay, ich versuche.
Auch auf deine Wertung im Anschluss.
Oh, ja. Also The Mauritanian ist im Kern, wir haben es, glaube ich, gesagt, klar ein Justizdrama, welches sich einem enorm wichtigen, weil extrem dunklen Kapitel der amerikanischen Geschichte widmet. Erzählerisch wird eine relativ große Bühne aufgebaut und schauspielerisch, wir haben es gerade gesagt, auch stark besetzt. Aber die einzelnen Figuren, die kämpfen mühsam darum, eine emotionale Tiefe überhaupt erstmal etablieren zu können. Dadurch gerät so dieses schockierende Momentum um diese tragischen Umstände der Hauptfigur Mohamedou oftmals verloren oder es drängt so in den Hintergrund. Inszenatorisch versucht man so mit eindrücklichen Bildern gegenzusteuern. Das funktioniert auch. Handwerklich funktioniert das sehr gut. Aber im narrativen Sinne bleibt The Mauritanian für mich aber dadurch leider innerhalb seiner Möglichkeiten oder hinter seinen Möglichkeiten zurück. Und ich gebe jetzt schon mal, bevor du anfängst, ich gebe 3,5 Sterne.
Das trifft sich gut. Denn dann müssen wir keine komplizierte Bruchrechnung machen. Ich kann das schon mal vorwegnehmen. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt nicht 4 geben muss, weil du 3 gegeben hast, damit wir auf 3,5 kommen. Wenn du 3,5 gibst, gebe ich auch 3,5. Das ist nämlich das, was ich mir eigentlich gewünscht hätte,
oha,
wo wir rauskommen. Und dann
geh aus meinem Kopf, Alex, wie immer. Geh aus meinem Kopf.
Dann sind wir mit einem im Sinne durchdividiert durch 2 irgendwie dann immer noch bei 3,5. Das finde ich relativ gut. Nee, ich sehe es tatsächlich ähnlich. Also Tahar Rahim für mich so ein bisschen die Leitfigur.
Im doppelten Sinne.
Die unterm Strich über die 2 Stunden 9 Minuten diesen Film rettet ein bisschen. Seine Performance.
Ja,
die größte Stärke des Films ist tatsächlich zu sagen, ja, die Nebenfiguren bleiben links liegen und das funktioniert halt dann unterm Strich narrativ auch nicht. Aber im Umkehrschluss hast du viel von ihm. Und er macht das halt so verdammt gut, dass es halt am Ende dann doch vielleicht noch zu mehr als einem durchschnittlichen Film reicht.
Mhm.
Der handwerklich super gemacht ist. Ich hatte die Cinematografie erwähnt, unterm Strich. Also das Cast ist an für sich auch da, auch wenn es hinter seinen Möglichkeiten bleibt. Aber das lockt natürlich mit prominenten Gesichtern. Aber unterm Strich ist es das unverbrauchte Gesicht, der hier der Showstealer ist. Und wie gesagt, der für mich eigentlich den Film absolut sehenswert macht natürlich. Neben dem Thema selber natürlich, keine Frage, haben wir jetzt oft genug gesagt.
Genau.
Absolut wichtig. Aber der Film selber reicht nicht, damit du thematisch danach rausgehst und sagst, ich fühle mich jetzt ein bisschen besser informiert. Du hast eine persönliche Geschichte bekommen, eine tragische Geschichte. Das transportiert der Film auch 1A. Der ganze Rest drumherum muss man sich dann halt vielleicht im Zweifel nochmal durchlesen. Da schafft es dann die Narrative nicht, auf dem gleichen Niveau dran zu bleiben.
Mhm, genau.
Und deswegen finde ich, ist 3,5 die richtige Wertung, so sehr man eine richtige Wertung haben kann in einer total subjektiven Review.
Objektiv verargumentiert, möchte ich meinen.
Ja, schon. Aber es ist, glaube ich, ganz schön, nochmal rauszuarbeiten. Ist es ein wichtiger Film? Klar. Ist es halt ein guter Film? Aus filmischer Sicht muss jeder dann selber entscheiden, glaube ich.
Genau, das trifft es ganz gut. Was mich jetzt noch interessieren würde, inwiefern...
Brauchen wir einen zweiten Teil? Ich hoffe nicht. Entschuldigung.
Inwiefern unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörenden tatsächlich jetzt hier das kühle Bier in der Sonne weggelassen haben und um jetzt vielleicht zu sagen, komm, ich sitze jetzt im Kino oder ich gehe jetzt aufgrund dieser Review ins Kino oder ich habe den Film schon gesehen und halte was völlig anderes davon, das würde mich interessieren. Und wie immer können alle da draußen mit uns in Kontakt treten, zum Beispiel über die sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Und bitte auch den gleichnamigen Hashtag verwenden.
NSRT Podcast.
Sonnige Grüße gern in eine iTunes-Bewertung verpacken. Auch da freuen wir uns natürlich sehr gern. Ansonsten würde ich sagen, nicht bis nächste Woche. Dafür haben wir in der letzten Update-Folge schon weitaus mehr Releases angekündigt, bis zum Monatswechsel. Denn nächste Woche widmen wir uns unserem Strandtuch und dem Eis in der Sonne, würde ich sagen.
Mon Dieu, was hier abgeht. Und hast du denn schon mal bitte geguckt, was hier so an Trailern und Filmnews über uns hereinprasselt in der Woche, wo wir sagen, weißt du was, setzen wir mal aus.
Aber das halten wir aus, glaube ich, Alex. Das halten wir aus.
Da wird wieder ganz, ganz krass selektiert.
Dickes Paket,
hier. Ja, nächste und zum Thema Eis übrigens.
Zweifacher Geschwindigkeit.
Genau, du kamst ja jetzt gerade full circle mit deinem Intro zum Thema Strandtuch und Eis. Das Eis gibt es jetzt auch hier im Kino, falls du dich an diese Tafeln erinnern kannst.
Ja. Ah, irgendwas war, ja.
Nee, also Eis gibt's auch im Kino. So, also müsst ihr nicht drauf verzichten, könnt trotzdem ins Kino gehen. Eis gibt's da auch. Genau. Und die sind sogar klimatisiert, habe ich gehört.
Und ich würde fast sagen, wenn ich jetzt in den nächsten Wochen oder 2-3 Monaten wandern.
Finde ich gut. Von daher, vielen, vielen Dank, lieber Ronny.
Es war mir ein Fest. Danke auch dir, Alex.
Und vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Und wir hören uns in... Oh, warte kurz. Zwei Wochen.
Genau, das trifft relativ gut. Puh. Auch wieder schwitzend wahrscheinlich. Mal gucken.
Ich gehe schwer davon aus.
Ich bringe mein Strandtuch dann vielleicht direkt mit.
Bringst mich immer ins Schwitzen, Ronny.
Ha. Das habe ich schon öfter gehört.
Ich muss dann mal weg.
Ja, ich würde auch sagen. Ne? Also bis in 2 Wochen.
Tschüss.
Ciao, ciao.
conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.